Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Zusammengefasst heißt das erstens, ja, Freude kann geboten werden. Zweitens, Freude kommt nicht von den Umständen, in denen wir leben, sondern davon, dass wir in Christus einen festen Stand haben. Ferner sagt uns dieser Abschnitt, wir sollen uns um nichts Sorgen machen. Warum auch? Wir dürfen unsere Sorgen bei Gott abgeben, damit er sich darum sorgt. Und letztens sagt das uns, das bringt uns Friede. Das Erste, freu dich mit Ausrufezeichen. Eine Aufforderung. Freu dich doch. Kann man das? Kann man das gebieten? Kann man das befehlen? Kann einer sich so auf Befehl freuen? Man sagt mir, dass eines der ersten Worte, das ich als Kleinkind gelernt habe, rejoice war. Ich bin ja in Nordamerika aufgewachsen, deswegen habe ich auch Englisch als Muttersprache gehabt. Rejoice heißt, freut euch oder freudig. Wie komme ich darauf, als kleiner, noch nicht Zweijähriger, rejoice, freudig zu sagen? Nun, die Patentante war nicht ganz unschuldig daran. Die hat mir das ständig vorgesagt. Vor allen Dingen die Missionsleiterin Joy Ridderhoff, die dieses Missionswerk, wo meine Eltern mitgearbeitet haben, die hatte dieses Wort ständig auf den Lippen. Ist sie in den Raum reingekommen, hat die Leute angeguckt und hat gesagt, rejoice, freut euch. Freut euch. Und das hat sie nicht nur gesagt, das hat sie auch gestrahlt. Das ist aus ihr auch herausgesprudelt, weil sie den Grund der Freude in ihrem Leben entdeckt hatte. Die ledig gebliebene Missionarin motivierte mit ihrer ansteckenden Freude und ihrem sorglosen Gottvertrauen Abertausende von Menschen dazu, ihre Missionsidee, die frohe Botschaft auf Schallplatten zu bringen, für Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Sie hat unzählige Menschen davon begeistert, sodass bei ihrem Tod mehr als Aufnahmen von biblischen Geschichten in mehr als 4000 Sprachen schon vorlagen. Zur Freude von unzähligen Menschen rund um den Globus. Ich hatte also das große Glück, in einem Umfeld groß zu werden, in dem die Freude nicht nur wichtig, sondern auch möglich war. Es war die Freude, die aus Christus herausstammt und strömt. Weder Joy Ridderhoff noch ihre Mitarbeiterinnen, meine Eltern mit eingeschlossen, waren perfekt. Und sie hat nicht immer aus ihrem Leben heraus Grund zur Freude gehabt. Aber ihre Freude in Christus war echt und sie war ansteckend. Kann man also diese Freude befehlen? Wenn es einen Grund zur Freude gibt und wenn es die Möglichkeit zur Freude grundsätzlich gibt, dann ja, dann kann man das befehlen. Oftmals sehen wir nur den Grund zur Freude nicht. ein wunderschöner Sonnenuntergang oder ein majestätischer Berggipfel ist nicht weniger schön, deswegen, weil wir nicht hinschauen oder weil wir etwas im Auge haben, das uns ablenkt und sei es nur ein Wimper, das uns reizt und ärgert. Was Jesus getan hat, das steht fest. Und das ist der Grund zur Freude. Jesus will, dass wir uns freuen über das, was er getan hat. Und er macht es möglich, dass wir uns freuen. Er selbst ist der Grund dieser Freude. An diesem letzten Sonntag vor Heiligabend werden wir daran erinnert, wie er sich in eine Krippe legen ließ, als hilfloses Kind. Er ließ sich in Windeln wickeln, konnte sich selbst nicht versorgen, wurde bedürftig, hilflos, damit er durch sein Leben, durch seinen Gang ans Kreuz uns helfen kann. Und diesen Grund zur Freude hat Jesus Christus gelegt. Die Geschichte von Weihnachten bis zu Ostern und zu seiner Wiederkunft am Ende der Tage, das ist unser Grund zur Freude. Es heißt hier nicht, dass wir an den Umständen unseres Lebens uns freuen sollen oder dass wir das könnten. Meine behütete Kindheit in freudiger Atmosphäre konnte nicht die Schläge des Lebens verhindern. Hätte ich mich dann freuen sollen oder können, als ich mit 13 Jahren beide Arme auf einmal brach? Die Schmerzen brachten mir keine Freude. Oder als unser Haus bei Nacht um uns niederbrannte mit 15 Jahren, und alles war weg, habe ich keinen Grund daran gehabt, mich zu freuen. Oder als ich mit 38 Jahren in Pakistan entführt wurde und eigentlich umgebracht werden sollte, habe ich auch keinen Anlass zur Freude in den Umständen meines Lebens gehabt. Oder noch viel weniger, zwei Wochen später, als ich meine leblose zweijährige Tochter aus dem Wasser holte und wiederbeleben musste, und Gott sei Dank konnte. Oder als mit 42 Jahren meine erste Frau die Kinder holte und sich scheiden ließ. Kein Anlass zur Freude, liebe Freunde. Und das kennt ihr in eurem Leben genauso. Kann man sich darüber freuen, wenn der Ehepartner oder ein Kind stirbt? Oder auch ein Freund? Kann man sich darüber freuen, wenn man die Arbeitsstelle verliert oder die Wunschstelle nicht bekommt? Kein Anlass zur Freude. Kann man sich freuen, wenn man die Diagnose Krebs bekommt? Nein. Da können wir uns nicht an den Umständen des Lebens freuen. Und das sollen wir auch nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir uns darüber freuen, wozu wir Grund haben. Dass Jesus uns vom Fluch der Sünde, des Todes und des Teufels freigekauft und erlöst hat. Jesus sagte seinen Jüngern, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wir haben Grund zur Freude. Wir wollen uns darüber freuen. Wir freuen uns darüber, dass es Weihnachten wird und dass es Ostern wird und dass wir die Gewissheit des neuen Lebens, das in Ewigkeit währt, haben. Weil Gott für uns sorgt, weil Jesus Christus uns die Annahme an Kindesstatt ermöglicht, können wir uns freuen und die Sorgen loslassen. Das sagt uns Paulus in diesem Wort. Und dann sagt er noch was anderes. Freude erzeugt Güte. Eure Lindigkeit, hieß es in der alten Luther-Übersetzung. Eure Lindigkeit lasset kund werden. Wir sollen gelinde sein. Wir sollen unsere Sorgen im Gebet abgeben. Wir sollen uns nicht sorgen. Warum? Weil der Herr nah ist. Und das ist der zweite. Lass die Freude dich freundlich stimmen. Lass die Freude dich freundlich stimmen. Freude verändert einen. Das merken wir alle. Also die Tage bin ich mit Matschkopf und ja ein bisschen angeschlagen und bei schlechter Laune aufgestanden und habe nicht besonders lieblos mit meiner Frau gesprochen. Und dann sagt sie, ja, was mit dir los? Ja, ja, mir geht's nicht gut. Und dann sagt sie, ist das eine Entschuldigung dafür, dass du mich anbaffst? Nein. Wir sollen diese Freude immer wieder neu suchen, wenn es uns schlecht geht. Dass diese Freude uns verändert. Die Mediziner haben herausgefunden, dass Lachen die Vitalfunktion aller Organen anregt. Lachen ist gesund. Deswegen gab es auch in den 50er Jahren in Nordamerika eine Sparte in Reader's Digest. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das gab es auch hier in Deutschland eine Weile jedenfalls. Lachen ist die beste Medizin. Und es war so ein Witzspalte mit richtig lustigen Sachen drin, dass man lacht und sich freut und dass sein Leben dadurch verändert wird. Die Freude an Christus, wo wir sie in unserem Leben zulassen, die wird uns verändern. Es kann gar nicht anders sein. Die Freude wird uns verändern. Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nah, hieß es in der Luther-Übersetzung bis 1912. Warum hat Luther Lindigkeit übersetzt? Er hat den Baum, die Linde, als Bild genommen und hat gesagt, ja, ihr nimmt doch Lindenblüten und macht Tee und Arznei daraus. Und diese Lindenblüten, die lindern eure Schmerzen. Die lindern das, was euch wehtut. Und die senken den Fieber. Die nehmen die Hitze raus. Wir sollen gelinde sein. Sollen unsere Sorgen im Gebet abgeben. Wir sollen uns nicht sorgen, der Herr ist nah. Und diese Lindigkeit soll Schmerz und Kränkung in unserem Umfeld heilen. Lasset kund werden, sagt Paulus. Das ist unser missionarischer Auftrag. Der bekannte US-amerikanische Theologe und Exeget, Gordon Fee, das heißt, ich weiß gar nicht, vielleicht ein Engländer, der schreibt in seinem Kommentar zum Philipperbrief Folgendes. In einer postchristlichen, postmodernen Welt, die im Allgemeinen die Orientierung verloren hat, weil sie im Allgemeinen ihren Gott aufgegeben hat, ist eine solche Spiritualität sehr oft der Schlüssel zu einer wirksamen Evangelisation. In einer Welt, in der Angst eine viel größere Realität ist als Freude, ist es unser Privileg, das Evangelium des wahren Shaloms, Friedens, der Ganzheit in jedem Sinne dieses Wortes zu leben und andere auf seine Quelle hinzuweisen. Wir können das tun, weil der Herr nah ist, in diesem ersten Sinne durch den Geist, der unsere gegenwärtigen Umstände in Freude und Frieden verwandelt und der unser Gebet und unsere Danksagung veranlasst. Und wir sollen uns dieser Aufgabe mit größter Sorge widmen, als es viele von uns tun. Denn der Herr ist nahe, auch im eschatologischen, endzeitlichen Sinn. Dagegen Worte des wohl in seiner Wirkungsgeschichte größten, bedeutendsten deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche, der nicht für seine Lebensfreude bekannt war, der im Nihilismus geendet ist, obwohl er versucht hat, auf alle Arten und Weisen Freude zu entdecken. Er schreibt über die Christen: Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches nicht so halsstarrig zu fordern. Eure Werke, eure Handlungen sollen die Bibel fortwährend überflüssig machen. Eine neue Bibel sollte durch euch fortwährend entstehen. So aber hat alle eure Apologie des Christentums ihre Wurzel in eurem Unchristentum. Mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure eigene Anklageschrift. Und aus diesen Worten ist dann die Legende entstanden. Nietzsche habe gesagt, wenn etwas am christlichen Glauben dran wäre, dann müssten die Christen erlöster wirken. Er klagt an: Wenn es in eurem Glauben einen Grund zur Freude gibt, warum freut ihr euch nicht? Warum? Ist nicht logisch, nicht nachvollziehbar. Über 100 Jahre vor Nietzsche schrieb der große englische Erweckungsprediger John Wesley, der seine Bekehrung zum fröhlichen Glauben an die Gnade Gottes in Jesus Christus durch die fröhlichen Herrnhuter Brüder kennengelernt hatte. Er schreibt in seinen Explanatory Notes upon the New Testament, Erklärung zum Neuen Testament: Saure Frömmigkeit ist die Religion des Teufels. Saure Frömmigkeit ist die Religion des Teufels. Ein amerikanischer Christ macht es sich zur Aufgabe, unter den ausländischen Studenten zu arbeiten. Er fragte diejenigen, die daraufhin mit ihm zur Kirche kamen, nach ihrer Reaktion auf das Christentum. Viele von ihnen antworteten etwa so: Die Lehre ist gut, gefällt mir. Aber die Leute sind so grimmig, so traurig. Sie scheinen nicht besonders glücklich darüber zu sein. Nun meinen aber viele bei uns, dass der Gottesdienst in USA eine viel fröhlichere Angelegenheit ist als hierzulande bei uns. Den Grafen Zinzendorf fragten einmal junge Leute, wie sie am besten Gottes Willen erfüllen könnten. Er gab ihnen die schlichte Antwort: Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Und R.W. Dale schrieb: Wir bitten Gott, unsere schlechten Gedanken und unser böses Temperament zu vergeben, aber selten, wenn überhaupt, bitten wir um Vergebung für unsere Traurigkeit. Was hat Nehemia dem Volk Israel unter widerwärtigen Umständen gesagt, als sie versucht haben, unter Attacke von außen die Stadtmauern Jerusalems wieder hochzuziehen? Er hat gesagt: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und diese Freude dürfen wir in unserem Leben zulassen. Die Freude ist für Paulus natürlich eine Frucht des Geistes. Galater 5, 22. Und diese Frucht wächst von allein, wo wir in Christus verwurzelt bleiben. Niemand kann eine Frucht von sich aus erzeugen. Kein Baum kann das wollen. Das wächst, das kommt, wo wir in Christus verwurzelt bleiben. Und darum ist so wichtig, dass Paulus hier sagt, der Herr ist nahe. Das kann sowohl räumlich als auch zeitlich verstanden werden. Der Anlass dafür, dass wir heute diesen Text haben, ist natürlich die zeitliche Nähe zu Weihnachten. Aber der Grund zur Freude in Christus ist, dass er die ganze Zeit ganz nahe bei denen ist, die mit ihm rechnen und die auf ihn bauen, die auf seinen Wegen gehen. Cornelius Schneegass hat es auf den Punkt gebracht in seinem Lied, das er auf eine moderne Tanzmelodie aus Italien gedichtet hat, eine Art Totentanz. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Zu deiner Güte steht unsere Gemüte, an der wir kleben, im Tod und Leben. Nichts kann uns scheiden, Halleluja. Also, das Letzte, lass dir die Freude durch Sorgen nicht nehmen. Lass die Freude dir die Sorgen nehmen vielmehr. Die Freude soll die Sorgen vertreiben. Paulus konnte mit voller Berechtigung diese Aufforderung an die Gemeinde und somit auch an uns stellen. Freut euch. Er konnte das tun, weil er das selbst praktiziert hat. Er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er weiß nicht, ob er lebend davonkommt. Kapitel 1 im Philipperbrief. Leben ist gut, aber sterben ist ein Gewinn. Er schreibt aus dem Gefängnis. Und die Philipper, die wissen, Apostelgeschichte 16, wie damals, als Paulus zu ihnen das erste Mal gekommen war, mit Silas und Lukas und den anderen, wie Paulus und Silas in den Kerker geschmissen worden waren, in Philippi. Und wie sie um Mitternacht mit Füßen und Händen im Stock Loblieder gesungen haben und Gott gepriesen haben. Paulus ist berechtigt, diese Aufforderung zu stellen. Freut euch im Herrn alle Wege. Auch in den schlechten Tagen, freut euch. Paulus selbst hat diese Freude gehabt und gelebt. Und darum kann er auch uns dazu auffordern, uns zu freuen. Das wollen wir ernst nehmen, dass das eine Aufgabe ist, die uns gegeben ist, uns in Jesus Christus zu freuen. Eine moderne Übersetzung dieses Abschnittes lautet: Habt keine Angst, sondern sagt Gott einfach im Gebet, was ihr wollt, und dankt ihm für das, was er bereits euch gegeben hat. Und sein Friede, der Friede, der viel besser ist als alle unsere sorgfältigen Planungen, wird eure Herzen und Gedanken mit dem eigenen Schutz Christi ummanteln. Das Gegenteil von Sorgen ist Freude. Die Freude will uns die Sorgen nehmen. Die Freude will uns helfen, mit Gott zu rechnen, auf ihn zu bauen, ihm zu vertrauen, in all den misslichen Lagen unseres Alltags. Freude und Friede, die sollen wir erleben, wie Paulus es im Römerbrief das Friede und Freude im Heiligen Geist nennt. Der Herr ist nahe. Er ist nahe mit seinem Segen. Er ist nahe mit seiner Hilfe. Im Alten Testament heißt es, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Er ist da, er ist bei uns und will uns helfen und tragen. Der Friede bewahrt, ein unbegreiflicher Friede kann unsere Herzen und Sinne in aller Widerwärtigkeit bewahren, uns Friede und Freude schenken. Also, lass dir die Freude durch Sorgen nicht nehmen. Lass die Freude dir die Sorgen nehmen. Lass die Freude dich freundlich stimmen und freue dich. Freue dich an Jesus, der für dich in diese Welt gekommen ist. Amen.